Ich begrüße herzlich am Telefon den Psychologen und Hirnforscher Manfred Spitzer. Schönen guten Tag, Herr Spitzer.
Ja, guten Tag.
Herr Spitzer, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Musik im Kopf. Was passiert denn bei uns im Gehirn, wenn wir Musik hören?
Ja, eine ganze Menge. Zunächst mal muss man sich klar machen, die Musik ist eigentlich nur im Kopf, weil draußen, also in der Luft, ja, da sind Luftmoleküle und die wackeln. Und dieses Gewackel, was von irgendwelchen Dingen erzeugt wird, die wir Musikinstrumente nennen, ob das jetzt schwingende Saiten, schwingende Luftsäulen oder schwingende Stimmbänder sind, die machen eigentlich ja nichts weiter, als dass die Luft wackelt. Ja. Und das Gewackel kommt dann an unser Ohr links, an unser Ohr rechts und dann wackelt das Trommelfell. Dann wackeln die Gehörknöchelchen und dann innen drin wackeln dann ein paar Nervenzellen. Und das ist es schon. Mehr Input haben wir nicht. Beim Sehen ist es immerhin, sind 1 Million Pixel pro Auge und die sind bunt und so weiter. Beim Hören ist es nur ein bisschen Gewackel links und ein bisschen Gewackel rechts. Und der ganze Rest, also dass das toll klingt und dass wir da begeistert sind und so weiter, das passiert in unserem Kopf. Deswegen Musik ist, die ist nur im Kopf. Ja, und deswegen habe ich das Buch auch Musik im Kopf genannt, weil es eben auch interessant ist, dass wir eine ganze Menge mittlerweile wissen, wie das da so im Kopf funktioniert, dass wir tatsächlich aus dem Gewackel links und rechts dann eine Sinfonie oder einen Popsong oder was auch immer draus machen und dann auch so emotional mitschwingen.
Aber ist doch Wahnsinn, dass so ein bisschen Gewackel uns so, ja, wirklich so mitnehmen kann auch, oder?
Ja, das ist, nun, als Psychiater würde ich es nicht Wahnsinn nennen, aber es ist schon, wenn man sich das erstmal klar gemacht hat, ja, wie wir das hinkriegen, dann ist das eine unglaubliche Leistung und es stellt sich auch raus, dass das Hören, was sozusagen die zeitliche Auflösung anbelangt, denn wenn Sie zum Beispiel die Augen zumachen und es spricht jemand mit Ihnen, dann wissen Sie ja auch, dass der links oder rechts von Ihnen steht und die Frage ist, wie machen Sie das eigentlich? Denn der Schall, von dem wissen wir ja so, wir wissen ja, beim Gewitter muss man auf 3 zählen, wenn zwischen Blitz und Donner 3, wenn man bis auf 3 gezählt hat, ist der Blitz ein Kilometer weg gewesen, weil die Schallgeschwindigkeit etwa 300 Meter pro Sekunde in Luft ist. Wenn also jemand ganz links von Ihnen steht, zwischen Ihrem linken und Ihrem rechten Ohr ist der Kopf und der, nehmen wir an, so etwa 15 Zentimeter, das heißt, eine halbe Millisekunde ist der Schall links früher als rechts, wenn einer links von Ihnen steht. Und diese halbe Millisekunde, die kriegt Ihr Hirn raus. So hören Sie, dass links von Ihnen jemand ist. Sie benutzen sowohl die Lautstärke-Differenz, das ist frequenzabhängig, als auch die Zeitdifferenz, um rauszuknobeln, wo ist jetzt die Schallquelle. Und unser Hirn kann sowas, das heißt, unser Hörsinn ist ja wirklich der schnellste Sinn, den wir haben. Das Sehen ist viel, viel langsamer und das Hören ist richtig schnell. Muss es auch sein, sonst könnten wir das nicht.
Jetzt wird ja vieles immer gerne erklärt mit der Evolution, aber nun ist Musik ja eigentlich nichts, womit man Hütten bauen kann, Tiere fangen oder sich auch verteidigen kann. Haben Sie eine Ahnung, warum Menschen angefangen haben, Musik zu machen?
Da gibt es verschiedene Theorien. Also es gibt was ganz Neues, nämlich man hat, wie man das heute machen kann, einfach viele Musiker genommen oder auch musikalische Leute und dann deren gesamtes Genom angeschaut und verglichen mit dem Genom von Menschen, die eher nichts mit Musik am Hute haben und wollte sozusagen finden, gibt es da Gene, die irgendwas mit Musikalität zu tun haben? Und die Antwort ist ja, die gibt's. Und dann kann man sich hier angucken, welche sind das? Ja, und dann stellt sich raus, sind unter anderem Gene, die auch für Sozialverhalten zuständig sind. Ja. Was man sagen kann, wir haben jetzt sogar eine genetische Verbindung zwischen Musik und Sozialverhalten. Und das ist das, was man, und das unterstützt Gedanken, die man früher auch schon gehabt hat, nämlich dass Musik natürlich ursprünglich wahrscheinlich ein Gemeinschaftsphänomen war. Man kann auch alleine singen und pfeifen, aber unter uns, es macht nicht so viel Spaß. Ein Rhythmus beim Tanzen schaltet sozusagen die Leute so, man ist Teil der Gruppe und spürt das auch richtig körperlich. Ja. Gleichzeitig kann man durch Rhythmen eben auch Dinge wiederholen und damit ins Gedächtnis hineinbringen, vielleicht bestimmte Formeln, vielleicht auch bestimmte kulturelle Werte und so weiter, sodass man heute denkt, ja, Musik und Sozialverhalten, das ist ganz eng beieinander. Nun sind wir Menschen, die vielleicht die sozialste Spezies, die auf dem Planeten herumläuft, mit unseren unglaublich großen Gesellschaften. Und von daher macht es sehr viel Sinn, dass in allen Gesellschaften, die man bislang untersucht hat, Musik tatsächlich vorkam. Und wir wissen ja auch, dass Musik schon vor 50.000 Jahren gemacht wurde, weil die ältesten Knochenflöten etwa dieses Alter haben. Und das heißt ja nur, dass es mindestens so alt ist. Es könnte auch noch durchaus einiges älter sein.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, die soziale Komponente. Man singt ja auch oft unbewusst, wenn man jetzt zum Beispiel nervös ist oder auch wenn man besonders gut gelaunt ist. Das heißt, man teilt sich irgendwie doch der Umwelt durch Musik auch mit. Das ist auch so ein sozialer Reflex wahrscheinlich.
Das ist das eine, dann meine Musik hören tut heute jeder dauernd. Ja, das ist also ein unglaubliches Massenphänomen. Das ist, dabei ist es gleichzeitig ein bisschen wie Tapete. Ja, die ist halt da, ohne dass man sie groß wahrnimmt und in Fahrstühlen. Und die Amerikaner sprechen ja auch von Wallpaper Music, also von Tapetenmusik, die eben genauso da ist wie die Tapete und die man auch schon gar nicht mehr wahrnimmt. Wenn sie aber fehlt, dann wird sie plötzlich sehr deutlich. Und das, was Sie eingangs angesprochen haben, im Kino ist es besonders deutlich. Man muss sich ja vorstellen, dass im Kino soll der Zuschauer ja in die Realität des Films hineingezogen werden. Also er soll nicht da sitzen und denken, das war jetzt die Kamera, die da filmt und das ist eigentlich nur ein Film, sondern man möchte ja, dass er so einen realitätsgerechten Eindruck hat, wie es nur geht. Und das Verrückte ist, dass genau Musik diesen Effekt hat. Also, obwohl man eigentlich ja denken müsste, wenn Sie Raumschiffe durch das Weltall fliegen sehen und hören den Donauwalzer dazu, dann müssten Sie sich erstens denken, wie kann da ein Orchester im Weltraum spielen? Zweitens müssten Sie sich denken, dass im Vakuum der Schall sich gar nicht ausbreiten kann. Also da müsste es wirklich ruhig sein. Ja? Aber trotzdem ist der Eindruck viel realer, wenn Sie den Donauwalzer sehen und die Raumschiffe fliegen durch das Weltall, ist es viel realer für uns, als wenn keine Musik dabei ist. Filmmusik macht den Realitätseindruck des Films noch viel stärker. Wenn man die plötzlich weglassen würde, wäre der Film viel weiter weg von uns. Daran sieht man auch wieder, wie sehr uns Musik sozusagen erfasst und wie wir von Musik angesprochen werden, auch auf einer Ebene, die eben weit unter der sprachlichen, bewussten Ebene liegt.
Da liefern Sie gerade ein ganz gutes Stichwort. So bestimmte Songs und Lieder erinnern uns ja persönlich, also viele Menschen, an ganz bestimmte Situationen auch im Leben und an ganz, ganz starke Emotionen. Warum wird man beim Musikhören denn so emotional berührt manchmal?
Na, zunächst einmal gibt es da die sogenannte Darling, they are playing our tune, Theorie des emotionalen Musikhörens, nach dem Motto, man hat zum Beispiel die erste Verliebtheit war beim Tanz zu einem ganz bestimmten Lied und das prägt sich zusammen mit der ersten Verliebtheit ein und das bleibt natürlich hängen und dann wird dieses Lied immer eine ganz besondere Bedeutung haben. Aber es kommt noch viel mehr hinzu. Musik hat zusätzliche Komponenten. Bestimmte Intervalle wirken in bestimmter Weise auf uns. Ja, Dur macht uns eher fröhlich, Moll macht uns eher traurig. Und das ist ganz offensichtlich mehr als nur, ich sag mal so, oberflächlich kulturell gelernt. Das steckt tiefer in uns. Man könnte nicht lernen, dass der Tritonus, also ein Intervall von drei Ganztönen, dass das ein angenehmer Tonschritt ist. Ganz einfach deswegen, weil der schon im Innenohr bestimmter Funktionen hat, die dazu führen, dass wir uns ganz unwohl fühlen, wenn wir dieses Intervall hören. Also viele Dinge, die in der Musik so rein kulturell erscheinen, haben dann letztlich doch die Ursache in der Biologie unseres Innenohrs.
Sagt der Hirnforscher Manfred Spitzer. Und für alle, die noch mehr darüber wissen wollen, warum wir Musik machen und was dann in unserem Gehirn passiert, gibt es sein Buch Musik im Kopf. Sie haben es angesprochen, sehr, sehr dick. 468 Seiten hat es, 19,95 € kostet es. Ich sage vielen Dank fürs Interview.